Herzlich willkommen zum Rechtspodcast der IHK Region Stuttgart.
Mein Name ist Rainer Simshäuser, ich bin hier in der Rechtsabteilung der IHK Region Stuttgart und wir besprechen heute das Thema E-Commerce-Recht, das heißt, worauf müssen Sie rechtlich achten, wenn Sie einen Onlineshop betreiben. Bei mir ist mein Kollege Matthias Führig, Rechtsreferent im internationalen Wirtschaftsrecht bei der IHK Region Stuttgart. Ja, hallo Matthias, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke Rainer, danke für die Einführung. Ich beleuchte später dann noch die rechtlichen Aspekte beim Betreiben eines internationalen Webshops. Kommen wir nun zu den wichtigsten Punkten bei einem Online-Shop, die bei einem Online-Shop zu beachten sind. Dazu habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht. Zunächst einmal zur ersten Frage. Was sind denn die häufigsten Fragen, die bei dir eingehen im Zusammenhang mit Online-Shops?
Ja, vielen Dank. Also überwiegend erreichen uns dazu Fragen, wie ein Impressum gestaltet sein muss, dann Fragen zur Datenschutzerklärung und zuletzt noch die Widerrufsbelehrung. Das sind auch schon drei wesentliche und wichtige Punkte in einem Webshop, denn mit Impressum, Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung ist man nach außen über die Webseite sichtbar. Und daher fällt es natürlich schnell auf, wenn eine Information davon fehlt oder unvollständig ist.
Interessant, Rainer. Danke für diese Ausführungen. Du hast als erstes das Impressum genannt. Was gehört denn da genau rein und wo wird es im Webshop bzw. auf der Webseite platziert?
Ja, also es ist natürlich so, jede unternehmerische Webseite benötigt ein Impressum. Das Impressum ist eine Anbieterkennzeichnung und soll dem Nutzer sagen, wer steckt hinter diesem Webangebot. Also wer ist verantwortlich für den Inhalt? Und gegen wen kann der Nutzer gegebenenfalls rechtlich vorgehen? Daher muss ein Impressum stets enthalten, Vorname und Nachname, vollständige Postanschrift, also eine ladungsfähige Anschrift, damit Ansprüche auch gerichtlich geltend gemacht werden können. Die Angabe eines Postfaches reicht also nicht aus. Dann noch Kontaktdaten, und zwar Telefonnummer und gültige E-Mail-Adresse. Und je nachdem sind dann noch weitere Angaben zu machen, die je nach Rechtsform oder Beruf des Anbieters verschieden sein können. Zum Beispiel, wenn der Händler als eingetragener Kaufmann oder mit einer Rechtsform auftritt, zum Beispiel eine GmbH, dann ist dies noch zusätzlich anzugeben, also die Eigenschaft als Kaufmann oder die Rechtsform ist zu nennen. Ist das Unternehmen zum Beispiel in ein Register eingetragen, wie das Handelsregister, dann ist das Register und die Registernummer zu nennen. Dann, auch sehr wichtig, muss ein Link auf die EU-Verbraucherstreitschlichtungsplattform gesetzt werden. Wichtig hierbei ist, der Link muss anklickbar sein. Außerdem muss gesagt werden, ob der Unternehmer verpflichtet oder bereit ist, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Wenn nicht, genügt dazu ein entsprechender Hinweis. Eine zweite Frage war ja noch, wo das Impressum zu platzieren ist. Also eingebürgert hat sich das Impressum im Footer der Webseite zu verlinken, so dass es auf jeder einzelnen Unterseite im Shop jederzeit vorhanden ist.
Danke, Rainer. Wie sieht es denn jetzt genau mit dieser Datenschutzerklärung aus?
Ja, schönes Thema. Hier stellt sich eigentlich die gleiche Frage wie beim Impressum, nämlich erstens nach dem Inhalt und zweitens nach der Platzierung. Fangen wir diesmal genau umgekehrt an. Also die Datenschutzerklärung sollte als solche bezeichnet sein und als Link neben dem Impressum im Footer auftauchen. Denn auch die Datenschutzerklärung muss von jeder Seite im Shop ja vorhanden sein. Wichtig also, die Datenschutzerklärung darf man nicht im Impressum oder gar in den AGB verstecken, sondern die sollte immer gleich laufen mit dem Impressum. Die Möglichkeit, die Datenschutzerklärung abrufen zu können, reicht aus. Der Händler muss sich also nicht in die Datenschutzerklärung einwilligen lassen oder er muss sie auch nicht mit einer Checkbox abhaken lassen. Zum Inhalt. Die Datenschutzerklärung soll den Shopbesucher aufklären, in welchem Umfang und zu welchem Zweck personenbezogene Daten erfasst werden. Also klassischerweise werden beim Online-Shop erfasst Name, Kontaktdaten, die Anschrift, gegebenenfalls die Bankkontoverbindung. Das sind alles Daten, die man sammeln darf, um ja den Vertrag durchzuführen. Die Bestellung muss ja verschickt werden. Aber die meisten Webshop-Betreiber erheben ja nicht nur die notwendigen Daten, sondern auch noch andere Dinge wie personenbezogene Cookies zum Tracking zum Beispiel, Social Media Plugins oder Newsletter. Für diese Kategorien braucht man dann extra eine Einwilligung, zum Beispiel bei den Cookies über das Cookie Banner. Beim Newsletter kann man das dann auch über die Webseite einholen.
Du hattest vorher noch die Widerrufsbelehrung als dritten Punkt angesprochen. Ich habe gehört, dass es dafür ein gesetzliches Textmuster gibt. Ist das richtig?
Das stimmt. Es gibt ein gesetzliches Muster, das auch verwendet werden sollte, denn dieses Muster ist abmahnsicher. Kleiner Nachteil dabei aber, das Muster funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Der Händler muss also zwischen verschiedenen Textbausteinen auswählen und den richtigen Bestandteil verwenden. Dazu muss der Händler sich das Muster also schon etwas genauer anschauen. Im Großen und Ganzen ist es aber machbar, das Muster mit vertretbarem Aufwand auszufüllen.
Das hört sich gut an. Was ist denn sonst noch beim Widerrufsrecht zu beachten?
Ja, da sind noch einige Punkte. Also zunächst mal, es gilt nur gegenüber Verbrauchern, also Personen, die als Unternehmer oder in selbstständig beruflicher Tätigkeit kaufen, die haben kein Widerrufsrecht. Dann, das Widerrufsrecht beträgt 14 Tage ab dem Zeitpunkt, wenn die Ware erhalten worden ist. Wichtig, wird gar nicht über das Widerrufsrecht belehrt oder falsch belehrt, dann beträgt die Frist ein Jahr und 14 Tage. Und drittens, über das Widerrufsrecht muss der Kunde vor Kauf, also vor Abgabe der Online-Bestellung informiert werden.
Kann denn der Händler dieses Widerrufsrecht auch vertraglich ausschließen?
Kurze Antwort, nein, er kann es weder ausschließen noch verkürzen. Er kann also jetzt zum Beispiel nicht irgendwo in die AGB oder auf die Webseite reinschreiben, das Widerrufsrecht besteht gar nicht oder es beträgt weniger als 14 Tage. Aber es gibt gesetzliche Ausnahmen, wann das Widerrufsrecht nicht gilt. Zum Beispiel versiegelte Waren, die jetzt aus Hygienegründen oder Gründen der Gesundheit nicht zur Rücksendung geeignet sind, wenn das Siegel entfernt wurde. Oder Sonderanfertigung, das heißt Ware, die speziell auf Wünsche des Kunden zugeschnitten ist. Und es besteht nicht bei Download-Inhalten wie Apps, E-Books oder Videospielen. Aber dafür muss der Anbieter quasi die ausdrückliche Einwilligung des Kunden vor Download einholen, damit das Widerrufsrecht dann entfällt. Es muss dann einen Hinweis geben, dass der Kunde das Widerrufsrecht verliert, wenn er mit dem Download beginnt und zugestimmt hat, dass er mit Beginn des Downloads sein Widerrufsrecht verliert. Also in der Praxis hakt der Kunde dann vor Start des Downloads eine entsprechende Checkbox ab und bestätigt damit seine Kenntnis vom Verlust seines Widerrufsrechts.
Ein Thema fällt mir aber auch noch ein. Besonderheiten gibt es doch beim Bestellvorgang, oder? Die Bestellseite, habe ich gehört, muss bestimmt gestaltet sein. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen?
Ja, dazu kann ich gerne auch noch ein paar Ausführungen machen. Also das trifft zu, was du sagst. Wenn wir jetzt den Fall haben, der Kunde hat sich durch den Warenkorb und den Bestellverlauf geklickt, dann kommt er ja auf die letzte Shop-Seite. Das ist die sogenannte Bestellübersichtsseite oder auch Checkout-Page. Und damit er sich vor Bestellung auch wirklich sicher ist, was er kauft, ist auf dieser Checkout-Page nochmal zusammenzufassen, was er kauft. Also die kaufentscheidenden Merkmale der Ware. Das kann jetzt je nach Produkt unterschiedlich sein. Das kann ich also leider nicht ganz pauschal beantworten. Zum Beispiel können solche wesentlichen Merkmale sein die Größe, die Farbe, das Gewicht oder bestimmte Funktionen und Eigenschaften des Produkts. Gegebenenfalls Maß- und Mengeneinheiten wie Kilogramm oder Liter, je nach Produkt auch spezielle Infos, wie bei Textilien das Material und die einzelnen Faseranteile oder bestimmte Kennzeichnungspflichten bei energieverbrauchenden Produkten, Lebensmittel und Kosmetika. Zweitens, der Gesamtpreis ist zu nennen, also der Preis inklusive Umsatzsteuer zuzüglich Versandkosten und was halt vielleicht sonst noch an Fracht- und Lieferkosten anfällt. Diese Angaben, also Produkt- und Preisangaben, sind dann nochmal auf der Seite hervorzuheben, zum Beispiel farblich oder mit einer Umrahmung. Und diese Angaben sind auch tatsächlich so aufzuführen, dass man sie auf dieser einen Seite lesen kann. Also eine Verlinkung zurück auf die Produktdetailseite reicht da nicht aus. Und auch nicht vergessen, darf man die Shop-AGB und die Widerrufsbelehrung, auf beides ist Vorkauf, also Vorabgabe der Bestellung hinzuweisen. Für die AGB ist es ausreichend, wenn diese über einen gut sichtbaren Link aufgerufen und ausgedruckt werden können. Die Widerrufsbelehrung muss auch nur über einen Link aufgerufen werden können, aber beide Hinweise sind unmittelbar vor den Produkt- und Preisangaben zu machen, also besser nicht direkt über oder unter dem Bestellbutton. Der Bestellbutton sollte tatsächlich die letzte Schaltfläche auf der Bestellseite sein. Darunter oder dazwischen sollten keine Produkt- oder Preisangaben oder sonstige Text- oder Grafiken mehr gemacht werden. Diese würden halt den unmittelbaren Bestellvorgang nochmal so ein bisschen künstlich unterbrechen. Also der letzte Punkt sollte wirklich der Bestellbutton sein und der sollte auch als solcher deutlich erkennbar beschriftet sein, sodass dem Kunden klar wird, dass er jetzt kostenpflichtig eine Bestellung auslöst. Und da haben sich ein paar Formulierungen als zulässig erwiesen, zum Beispiel zahlungspflichtig bestellen oder kaufen. Unzulässig sind zum Beispiel Bestellung abgeben, abschicken oder bestellen.
Danke, Rainer. Interessant, dass es auf solche Feinheiten tatsächlich ankommt. Und mit dem Klicken des Bestellbuttons ist dann alles erledigt?
Leider noch nicht ganz, denn auch das Widerrufsrecht und die AGB muss auch nach Abschluss des Bestellvorgangs nochmal hingewiesen werden. Das heißt, der Händler muss also ein zweites Mal belehren, diesmal aber nach Vertragsschluss, also nach Abgabe der Bestellung und diesmal in sogenannter Textform. Also in der Praxis benutzt man dazu die Bestätigungsmail. Also auf jede Bestellung hat ja eine Bestätigungsmail zu folgen, die nochmal zusammenfasst, was denn bestellt wurde. Und darin sind dann auch nochmal in der Regel die AGB und die Widerrufsbelehrung enthalten. Und zwar entweder als PDF-Anhang oder eben in der Mail selbst aufgeschrieben. Also auch hier reicht wieder ein einfacher Link nicht aus. Ja, das sind eigentlich die Punkte, die wesentlichen Punkte, die man beachten sollte, wenn man jetzt einen Webshop betreiben möchte. Es gibt ja aber auch noch einige internationale Aspekte zu beachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben meinen Webshop auch auf andere ausländische Staaten ausrichten möchte. Und da möchten wir jetzt in einem kleinen Exkurs auch nochmal darauf eingehen. Also im Onlinehandel macht es ja Sinn, sich nicht allein auf den Handel im Inland zu beschränken, sondern vielmehr möchte der Händler ja auch die Märkte im Ausland erschließen und seine Produkte auch Kunden außerhalb Deutschlands anbieten. Jetzt kommst du ins Spiel. Welche Fragen bekommt denn die IHK in diesem Zusammenhang?
Ja, tatsächlich ist es ein schwieriges Thema, beziehungsweise kein schwieriges, aber ein komplexeres Thema. Wenn es darum geht, einen Webshop international aufzustellen, gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Fragestellungen, was alleine schon daran liegt, dass jedes Land hier seine eigenen Anforderungen hat. Da kann es schnell unübersichtlich werden, aber keine Angst. Im Grunde kann man es aber auf ein paar wenige wichtige Fragen herunterbrechen.
Was wird denn am häufigsten gefragt?
Fast immer bekommen wir in diesem Zusammenhang zunächst einmal die Frage, ob man die Impressumsangaben und die Angaben zum Datenschutz nicht einfach übersetzen kann oder ob man diese tatsächlich umgestalten muss und das jeweilige ausländische Recht recherchieren muss. Tatsächlich genügt eine einfache Übersetzung in den allermeisten Fällen nicht. Im Geschäft mit ausländischen Verbrauchern muss sich der Shopbetreiber nämlich nach der sogenannten Rom I-Verordnung nach dem Recht des ausländischen Verbrauchers richten. Insbesondere dann, wenn sich die Webseite erkennbar am ausländischen Kunden orientiert. Beispielsweise beim französischen Kunden durch eine französische Webseitendomain und durch eine Webseite in französischer Sprache. Das Impressum muss dann tatsächlich die Anforderungen französischen Rechts erfüllen und gegebenenfalls umgestaltet werden.
Französisches Recht?
Ja, tatsächlich, aber lassen Sie sich nicht allzu sehr verunsichern. Es gibt eine gute Nachricht. In den EU-Staaten sind die Anforderungen an die Impressumspflichten sehr ähnlich, entspringen sie doch alle der gemeinsamen E-Commerce-Richtlinie. Über die deutschen Anforderungen hinausgehend muss in Frankreich zum Beispiel tatsächlich lediglich noch eine Telefonnummer für Kundenanfragen angegeben werden und die Höhe des Stammkapitals der Gesellschaft.
Okay, was ist denn jetzt, wenn sich die Webseite an Kunden außerhalb der EU richtet, beispielsweise an Kunden aus China?
Danke, Rainer, für die Frage. Bei Staaten außerhalb der EU handelt es sich um sogenannte Drittstaaten. Hier wird es tatsächlich etwas komplizierter, weil diese EU-Richtlinien und Verordnungen, von denen wir gerade gesprochen haben, die der Vereinheitlichung des Rechts dienen, hier nicht mehr unmittelbar gelten. In diesen Fällen empfehlen wir Ihnen den Gang zu einem Rechtsanwalt, der auf dieses Land spezialisiert ist und Ihnen erklären kann und recherchieren kann, was für das jeweilige Landesrecht zu beachten ist.
Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Französisches Recht, Anforderungen aus China. Jetzt bin ich aber auch etwas verwundert. Von einem Kollegen habe ich gehört, dass das Impressum einer Webseite aus Deutschland immer nur deutsche Vorgaben einhalten muss.
Das stimmt tatsächlich nur sehr eingeschränkt. Ja, das Telemediengesetz, von dem dein Kollege wahrscheinlich gesprochen hat, das beschreibt, dass in Deutschland registrierte Webseiten, in Deutschland betriebene Webseiten, sich für das Impressum nur am deutschen Recht orientieren müssen. Wenn sich die Webseite aber an ausländische Verbraucher richtet und erkennbar ist, dass diese Webseite auch auf diese zugeschnitten ist, was bei einem internationalen Webshop wohl alleine schon durch die Übersetzung in die jeweilige Landessprache schon sehr oft der Fall ist, dann müssen tatsächlich die Vorgaben des jeweiligen ausländischen Rechts eingehalten werden. Das heißt, ein lediges Orientieren am deutschen Recht wird nicht genügen.
Betrifft das dann auch die Datenschutzerklärung?
Ja, hier gelten die gleichen Grundsätze, aber auch hier spielt uns, zumindest bei den EU-Staaten, das EU-Recht in die Hände. Die Datenschutzgrundverordnung, an welche sich die deutschen Shopbetreiber bereits halten müssen, ist bereits unmittelbares EU-Recht. In den anderen EU-Staaten gelten deswegen die gleichen Regeln. Hier sind die Unterschiede tatsächlich so gering, dass eine Übersetzung der deutschen Texte in vielen Fällen ausreicht und gegebenenfalls nur kleinere Anpassungen gemacht werden müssen.
Das klingt ja schon mal ganz gut. Jetzt haben wir schon mal Impressum- und Datenschutzerklärungen abgehandelt. Jetzt frage ich mich, was ist denn zum Beispiel mit Preisangaben? Müssen da auch Anpassungen gemacht werden?
Ja, auch hier muss sich der Webshop am jeweiligen Recht des Ziellandes orientieren. Nach der Preisangabenrichtlinie der EU müssen gegenüber den Verbrauchern immer die Bruttopreise angegeben werden. Und die Höhe der Mehrwertsteuersätze in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten ist eben nicht gleich. Dadurch kann es wirklich Sinn machen, wenn Sie in unterschiedlichen Ländershops Ihres Webshops auch unterschiedliche Preise anbieten, unterschiedliche Preise auch angeben. Auch muss nach EU-Recht angegeben werden, ob zusätzlich noch Versandkosten anfallen.
Bekommt ihr denn auch Fragen zum Widerrufsrecht? Da hatte ich ja vorhin schon mal ein paar Ausführungen gemacht.
Ja, tatsächlich bekommen wir auch Fragen zum Widerrufsrecht und ob hier Anpassungen gemacht werden müssen. Das Widerrufsrecht entspringt ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, auch innerhalb der EU einer gemeinsamen Richtlinie. Das ist jedoch nicht wie bei der Datenschutzerklärung, genauso wie bei der DSGVO, eine Verordnung, sondern eine Richtlinie. Und deswegen gibt es Unterschiede, aber die Umsetzung ist in den EU-Ländern recht ähnlich. Beim Widerrufsrecht müssen Sie jedoch noch einige Dinge beachten. So ist es so, dass das Widerrufsrecht in Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Spanien lediglich 7 Tage beträgt, im Unterschied zu den 14 Tagen in Deutschland. Und in Polen und Italien gibt es sogar eine dritte Variante, nämlich ein 10-tägiges Widerrufsrecht. Diese Unterschiede sollte der Unternehmer tatsächlich auf dem Schirm haben. Die Kosten der Rücksenderung wiederum laufen weitgehend einheitlich und in fast allen EU-Ländern muss grundsätzlich der Shopbetreiber diese Rücksendekosten tragen. Nur in Österreich darf per Vereinbarung der Verbraucher mit diesen Kosten belastet werden.
Okay, vielen Dank, Matthias, für diese Ausführungen. Zum einen ist das ja beruhigend, dass durch EU-Recht viele Dinge vereinheitlicht wurden. Aber so alles zusammengenommen machen diese kleineren Unterschiede dann doch ein bisschen Angst. Also, dass man dann irgendwie mal was übersieht, zu Recht?
Nein, nicht wirklich. Wie gerade angesprochen, ist zumindest innerhalb der EU vieles gleich oder zumindest sehr ähnlich. Wenn der Unternehmer aber tatsächlich mal auf dem Schlauch steht oder bei einer einzelnen Regelung nicht mehr ganz sicher ist oder wenn es einfach auch einer oberflächlichen Prüfung bedarf, ob alles korrekt ist, können Sie sich gerne bei der IHK melden. Per Telefon und E-Mail können wir unserer Erfahrung nach schon die allermeisten Fragen direkt auffangen und Ihnen eine Ersteinschätzung geben. Und gegebenenfalls können wir auch noch tiefer für Sie im ausländischen Recht recherchieren.
Ja, vielen Dank, Matthias, dass du uns hier noch einige Antworten zum internationalen Webshop geliefert hast. Du hast mir dann auch eigentlich jetzt gleich nochmal das Stichwort genannt, denn ja, last but not least, nochmal als weiterer Tipp, ausführliche Informationen zum Nachlesen finden Sie natürlich nochmal auf unserer IHK-Webseite. Da gibt es verschiedene Merkblätter und Artikel zum E-Commerce-Recht. Dort finden Sie zum Beispiel auch nochmal ein Beispiel für eine Checkout-Page, ja, wie diese zu gestalten ist. Kann man sich das Ganze grafisch auch nochmal anschauen. Deshalb schauen Sie gerne immer mal auf die Webseite bei uns, wenn Sie noch was vertiefen möchten. Und dann hat es mich sehr gefreut, wenn Sie zugehört haben und einige Punkte heute mitgenommen haben. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Vielen Dank.